Sonnabend im Leipziger Kulturhaus Anker musste er absagen. Klaus Renft starb am Morgen des 9. Oktober im Krankenwagen auf dem Weg von Löhmer nach Schleiz. Hören Sie nun den Mitschnitt einer öffentlichen Lesung vom 23. April 2005 in der Birtlerbehörde Außenstelle Leipzig. Klaus Renft, ein Leben mit dem Rock'n'Roll.
Alle Zeit drängt nach vorn, das Lebendige und regt sich. Zwischen Liebe und Zorn reift der Mensch und er bewegt sich. Auf sich zu immer mehr, was für den nicht angenehm ist. Der am Hintern zu schwer und im Kopf zu bequem ist.
Eigentlich wollte ich über das Buch erzählen, Zwischen Liebe und Zorn. Ja, wie bin ich eigentlich zu dem Buch gekommen? Wie schreibt ein Mensch, der noch lebt? Obwohl, das ist schon was 10 Jahre wieder her. Damals war es noch nicht so üblich, dass alle Leute ihre Autobiografien schreiben. Aber es war so, dass Renft damals, 1975, ziemlich mysteriös verschwunden ist. Es wurde nicht mehr in Medien was erzählt, es wurde einfach weggeschwiegen, das Ohrwelsche Loch, waren wir ja verschwunden. Aus dem Rocklexikon der DDR wurden wir gestrichen. Unsere Platten verschwanden aus den Läden. Und nach der Wende kam die Gerüchteküche. Fragten mich die Leute immer, ja, was war denn nun damals? Ihr wart so plötzlich weg. Da haben wir gesagt, ihr seid am Westen. Andere haben gesagt, ihr seid im Knast. Und dazu kam das zweite Problem, was war sogar angenehmes Problem, in zweierlei Hinsicht. Die Stasi-Akten geöffnet wurden, so war 93. Und da bin ich in Berlin, in die Magdalenenstraße, habe sie gefragt, haben Sie überhaupt was für mich? Und da sagte die Dame, eine ältere Dame, hinter ihrem Schreibtisch, können Sie mal bitte mit Tragen helfen? Da hatte ich zwei solche Berge. Und habe ich da versucht, da reinzulesen, was völlig sinnlos, die Sprache war schon gar nicht zu verstehen. Und habe dann beantragt, dass das mal kopiert wird und wurde mir dann zugeschickt. Und da entdeckte ich so viele Parallelen zu dem, was ich aufgeschrieben habe. Ich habe 1968, damals, wo der Prager Frühling war, Dubček, erinnert euch vielleicht, habe ich dann angefangen, ein Tagebuch zu schreiben. Und da kriegte ich nun diese Stasi-Akten und habe verschiedene Parallelen immer so gesehen, immer zu verschiedenen Veranstaltungen, Berichte. Natürlich waren die ganz anders als meine. Ja, und da kam ich also auf die Idee, ein Buch zu schreiben. Und das Buch heißt nach einem Titel, der Renft-Kombo, mit einem Text von Gerolf Panach, Zwischen Liebe und Zorn. Aber das Buch gibt es nicht mehr, deshalb lese ich auch aus dem Buch nichts vor, sondern erzähle ein bisschen aus meinem Leben. Und ja, da fangen wir eigentlich an, wo jedes Leben anfängt, bei der Geburt. Und das ist für mich schon ein besonderes Datum gewesen, nicht weil es der 30. Juni war, 1942, die Schlacht in Stalingrad tobte gerade, davon habe ich euch natürlich nicht gemerkt. Aber an diesem Tag hatte auch Walter Ulbricht Geburtstag. Und naja, immer zu meinem Geburtstag mussten wir dann zur großen Pause auf dem Hof. Da wurde so ein dämliches FDJ-Lied gesungen und hat die Fahne gehisst. Und da war mein Geburtstag eigentlich immer schon verdorben. Ja, ich bin dann auf dem Dorf groß geworden, in einem kleinen Dorf zwischen Jena und Stadtroda. Es hieß Gernewitz, was ich sehr geliebt habe. Ja, und muss dazu sagen, mein Vater war Papiervater, muss ich sagen. Ich habe also meinen ehelichen Vater, der Jensch, was auch mein bürgerlicher Name ist, war gar nicht mein Vater. Mein Vater war der Dorfarzt von Stadtroda und er hieß Strätz. Und dieser Papiervater, sage ich mal, war Nazi. Und der ist von Amerikanern mitgenommen worden nach Kornwestheim zur Entnazifizierung. Und wie das dann so ist, wenn der Vater, wir haben ja ein Lied, Mama heißt das von Renft, und Vater kommt nie wieder, nie wieder. Und so kam auch mein Papiervater, was ich nicht wusste damals, nie wieder. Und da kam ein Onkel Hans aus Leipzig. Da kam dann mit seiner Uhr und hatte so ein bisschen Wertsachen, wollte auch was zu essen holen auf dem Dorf beim Bauern. Und naja, er schlief dann mal oben bei uns auf dem Boden. Und dann Onkel Hans kam immer öfters, spielte ganz wunderbar Klavier. Und ja, bis eines Tages meine Mutter sagte, wir ziehen zu Onkel Hans nach Leipzig. Und so kam es, dass ich 1952, also mit 10 Jahren, in Leipzig gelandet bin. Ich habe damals bitterlich geweint, denn für mich war mein Gernewitz, ich habe es geliebt, die Tiere, den Wald, alles kennenlernen. Im Frühjahr wurde ausgesät und im Sommer wurde dann Soi geerntet, dann kam das Erntedankfest und die Tiere, die man geliebt hat. Man wusste ja schon, dass man die eines Tages essen würde, dass dann im Herbst die geschlachtet werden. Aber es war alles so selbstverständlich. Und da sollte ich nun weg aus diesem Gernewitz. Naja. Und ich habe meiner Mutter dann mein Leid geklagt. Die sagt, auch in Leipzig, da gibt es noch viel mehr Tiere. Er hat auch nicht gesagt, dass die im Zoo sind. Naja, es kam also so, dass wir 1952 nach Leipzig gezogen sind. Und ich hörte dann das erste Mal das Rundfunktanzorchester Leipzig auf dem Dimitrovplatz. Und da spielten sie Fips Fleischer am Schlagzeug und spielten sie Titel. Am Südpol auf der Eisberginsel 108 ist jeden Abend regelmäßig Tanz. Bei minus 80 Grad wird heiß Musik gemacht. Und jeder Pinguin denkt, die Sonne brennt und singt den Pinguin Mambo, Pinguin Mambo, Pinguin Mambo. Also das war für mich beeindruckend, wie die mit ihren Rasseln da oben gearbeitet haben. Und so wollte ich Schlagzeuger werden. Aber es war natürlich, meine Mutter war bloß Garderobenfrau an der Karl-Marx-Universität und hatte natürlich kein Geld. Und ich bin dann immer an der Peterstraße gegangen, ins HU-Warenhaus hieß das. Dann hieß es Zentrum, jetzt hieß es Karstadt. Da bin ich also ins Warenhaus, in der dritte Etage immer, da war die Musikabteilung in der Petersstraße. Und ich wollte unbedingt durch den Mambo ein paar Rumba-Kugeln haben. Und Rumba-Kugeln, wenn das jemand weiß, das sind so wie Babykugeln, bloß größer. Und die haben so, da waren zwei, die hatten rote Griffe und schwarze Köpfe und ach, dachte ich, Mann, ein Meter. Aber die kamen 18 Mark und das war mir das zu teuer. Konnte ich nicht kaufen. Aber eines Tages, ich bin nach der Schule immer mal hingegangen, da war der Verkäufer nicht da. Ich greife in das Regal, schiebe die unter den Pullover. Habe natürlich nicht bedacht, dass es im dritten Stock ist. Rolltreppen gab es ja nicht. Ich musste also die Treppe runtergehen und bei jeder Stufe ging es immer sch, 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 sch. Und der Verkäufer kam mir entgegen. Ich war 4 Jahre nicht mehr dort, weil ich Schiss hatte, dass er mich wieder erkennt. Aber ich hatte mein erstes Teil von Schlagzeug. Und haben wir dann so geprobt, auch so ganz albernes Zeug. Ja, ja, im Moos, da ist was los. Da feiert Hochzeit heute ein Sonnenkäferbar. Die Biene summt, die Hummel brummt. Und alle Moosbewohner bringen Ständchen bei. Selbst die sonst solide Grille schaut durch ihre Blumenbrille und schenkt sich in aller Stille einen Einbrust. Ja, und dann haben wir die ersten Klänge aus dem Westen gehört. Und auf dem 49-Meter-Band gab es Radio Luxemburg. Und die brachten ab 21 Uhr englische Musik. Und da haben wir das erste Mal so Everly Brothers, Bill Haley, Ray Charles, Elvis Presley. Und da waren die ersten Klänge so zu hören, das war natürlich für uns, boah, das wollten wir unbedingt machen. Und ja, aber wir hatten ja Russisch und kein Englisch. Und mit den Texten war so ein Problem. Da haben wir folgenden Trick anwenden wollen. jeder kriegte einen Zettel und einen Stift. Da haben wir ausgemacht, du schreibst die erste Zeile, du die zweite, du die dritte, du die vierte. Ne? Bis dann bist du fertig, da fängst du wieder an. Da dachten wir, es kriegen wir das Lied zusammen. Das Problem war, der Sender immer, da war er weg, da kam er rauschen, kluckern und sowas. Und als der Sender wieder kam, da war das Lied zu Ende. Also haben wir dann uns geholfen in sogenannten Fidschi-Englisch. Fidschi-Englisch heißt, es muss drin sein, Rain, Love, Sweet, Baby. Und wenn das alles so klingt, dann klingt das auch wie Englisch. Das war im März 1958, da gab es, das war also die erste Klaas-Rempf-Kombo. Und wir haben dann, es war hundekalt, ich immer mit dem Kontrabass. Und da das Ding immer buckeln, das war ja sowieso so Unding, da, dieses Ding. Ich habe das eigentlich gehasst. Eigentlich wollte ich ja Schlagzeuger werden. Dann hatten wir noch einen Schlagzeuger, der hieß Kahle Peter. Und der hat das Schlagzeug gespielt, habe ich gesagt, gut, ich nenne das Klaas-Rempf-Kombo und ich bestimme das Programm. Und so, und da waren sie alle einverstanden, da spielst du im Kontrabass. Und das ist ja nicht bloß ein großes Instrument, ich bin 1,75 groß und da geht noch 10 cm drüber. Und das Ding zu buckeln in der Straßenbahn, man kam manchmal gar nicht mit, da gab es noch Schaffner damals, da hat er gesagt, die kommen nicht mit. Ja, aber du, haben sie gesagt, du musst ständig raus mit meinem Kontrabass, möglichst noch im Regen. Und dann immer dieser Kontrabass ohne Mikrofon, ohne Verstärker. Wir haben dann ja gesungen, in Lindenthal hat man ja keine Verstärker. Da musste man vorne Little Richard singen am Bühnenrand. Oh, Junge. Aus dem Lein, das war damals was völlig Neues, war ein Lebensgefühl, wunderbar. Die Frisuren, die wir hatten, das war, also jetzt kann man ja von Frisuren nicht mehr reden bei mir. Das ging hier hoch, hinten so Entenarsch, war das alles zusammen. Man konnte, wenn Windstoß kam, Kopf drehen, wie man wollte. Das klappte immer, irgendeine Seite klappte weg. Und dann mit Zuckerwasser wurde das dann so zurecht gemacht. Damit das auch gehalten hat. Man konnte in der Stadt jeden Spiegel, wusste man genau, bevor man ans Kapitol ging, musste da die Frisur nochmal gelegt werden, damit das so richtig rollmäßig aussah. Und die Mädels auch guckten. Da war eine kleine Blonde, als Musiker ist man ja auch ein bisschen, nicht bloß der Musik wegen auf der Bühne, man guckt ja ein bisschen nach Mädels. Und das ist das gehört nicht mal zu, man muss ja irgendwas was Schönes haben, neben der Musik. Und da tanzte eine Kleine und mit blauen Ohren und blond und guckte immer hoch. Und die guckte auch zu Conny und guckte mal zu mir, guckte mal zu Conny und guckte mal zu mir. Und lächelte immer so und tanzte immer so aufhellend vor der Bühne. Und mit den Ohren gezwinkert. Und das zur Pause habe ich sie dann gefragt, ob wir mal zusammen an Dresden gehen. Eine Bar gab es damals noch nicht. Bier trinken. Und naja. Und naja, wir kriegten 25 Mark und 5 Freibier. Dann haben wir also unser Bier zusammen getrunken und da fragte ich sie, ob ich sie anschließend nach Hause bringen darf. Naja, hat sie auch ein bisschen, was die Frauen machen, erst zicken sie ein bisschen rum und dann hat sie aber ja gesagt. Und naja, wir spielen bis 23:45 Uhr. Spielen dann auf Wiedersehen, bleib nicht. Da wussten alle Leute immer, das ist der letzte Titel. Ja, und Conny packt sein Saxophon ein und ich hole meine Zeltplane und packe meine Oma ein. Ja, das war schon ein bisschen komisch. Und wir gingen dann gemeinsam, der Bus fuhr nicht mehr, das Licht war aus. Tja, und Conny machte sich an meine Gisela ran. Ich meine, Kontrabass kam ja nicht richtig hinterher. Und was habe ich gemacht? Ich stecke den Kontrabass einfach so Gartenzaun drüber und ich schnappe meine Gisela. Die wohnte auch im Wahn, weil die haben die ganze Nacht, also nicht, oder wie das heute ist, auf Bude gehen, ne, die ganze Nacht im Treppenhaus. Nächsten Tag hatte ich überall die Stufen auf dem Rücken und überall, alles tat weh. Dann bin ich in der Nacht noch nach Hause gefahren und am nächsten Tag holte ich meinen Kontrabass. Beziehungsweise erst überlegt, wo ist denn der? Ach, da steht ja noch ein Lindenthal. Da bin ich hingefahren, wussten sie gar nicht erst mal, haben sie gesagt, Kontrapass, wussten sie gar nicht, was das ist. Und das, bis dann eine ältere Frau sagt, ja, hinten bei Schuberts, da stand heute früh sowas im Garten. Ja, da habe ich meinen Kontrapass wiedergekriegt. Und die Renf-Kombo ist aber trotzdem 1962 nach einer Einstufung im Bezirksclubhaus FDJ in der Goethestraße verboten worden. Also nicht verboten, wir haben, das, man achte auf den Unterschied, wir haben keine Spielerlaubnis mehr gekriegt. Die brauchte man nämlich damals immer auf dem neuen Rathaus beim Team, musste man mal seine Spielerlaubnis, praktisch sein Ding anmelden, sein Tanzabend, Konzerte gab es ja noch nicht, das war ja als Jurentanzabende oder Jurentanz-See. Und wir kriegten keine Genehmigung mehr. Und damit war die Klaus-Rempf-Kombo, die erste, kann man so sagen, erledigt. In der DDR, muss man dazu sagen, gab es immer solche Wellen. Mal wurde die Musik etwas liberaler und mal wurde sie etwas strenger. Da gab es auch ein Plenum, da wurde es wieder angezogen, da gab es danach wieder mal eine Welle. Und besonders die weichen Wellen kamen immer dann, wenn irgendein großes Fest ins Haus stand. Und das große Fest hieß Deutschlandtreffen 1964 in Berlin. Und ja, da wollten sie natürlich nach außen hin ein bisschen glänzen, wie liberal, wie frei man doch in der DDR ist. Und da kam auch zur gleichen Zeit die ganze Beatwelle, wir haben es damals genannt, also die ersten Animals, die ersten Beatles, die ersten Rolling Stones, Chuck Berry und Dave Clark Five und diese ganzen Sachen sind da zur gleichen Zeit rübergekommen. Das wurde in der DDR sogar erstmal gefördert, weil das als Arbeitermusik bezeichnet wurde. Beatles waren aus Liverpool, Rolling Stones, so waren sie ganz vorsichtig. Das war nicht so ihr Ding. Aber Beatles, haben sie gerade die ersten Beatles-Platten verlegt und ich habe natürlich sofort versucht, eine Band auf die Beine zu bringen. Erst haben wir sie Shatters genannt, erst Finders, dann Shatters und dann haben wir die Butlers gegründet. Das war 1963. Und das war natürlich die Sensation an sich. Wir waren natürlich kometenhaft. Die ganze Zeit war unheimlich in Bewegung und so. Es war eine Zeit, die war, naja, von der Beatmusik, drei Gitarren, Schlagzeug. Das war natürlich erstmal, weil bisher war es immer mit Bläsern oder was, war einfach eine neue Musikform. Und wir sind dann auch ganz schnell hochgekommen, wie man so sagt. Also Amiga wollte die erste Platte machen, die hieß Big Beat. Und da haben wir also hingeschrieben und sind nach Berlin, da konnten wir die ersten vier Titel aufnehmen. Troika, Butters Boogie und noch was. Und als Krönung kam dann noch die Einladung zu diesem Deutschlandtreffen. Wir sind da hingefahren. Es war für uns, also wir dachten, die Welt öffnet sich. Wir kamen da an in Friedrichshain an dieser großen Freibühne. Es hatte sich schon rumgesprochen. Die Butters aus Leipzig kommen. Es waren Tausende von Leuten da. Und normalerweise hatten wir zur Volkspolizei ein ganz schlechtes Verhältnis. Wir hatten so einen alten Mercedes von 1929, auch nicht aus Nostalgie, sondern weil wir keine anderen gekriegt haben. Und da kam die Volkspolizei, machte uns eine Gasse durch die ganzen Leute. Sonst war das immer so, wir hatten immer einen riesen Schiss. Wir hatten die Butlers an diesem Mercedes dran geschrieben. Da mussten wir dann Farbe kaufen für die Polizei, das Ding überpinseln. Also, oder, das erzähle ich gerne die Geschichte, wir sind durch Altenburg gefahren, Hanjo, unser Gitarrist, der fuhr und plötzlich sah er Volkspolizisten und machte einen Scheinwischer an. Ich sage, was ist denn, es regnet doch gar nicht. Ja, da vorne steht der Polizist, da muss doch sehen, dass was geht am Auto. Und Also so waren wir verängstigt vor der Polizei. In Berlin kommen wir an und die Polizei macht uns eine Gasse. Und wir fingen gleich an mit Satisfaction. Dann spielt man Last Time, dann spielt man I Feel Fine von Beatles. Und erst der Rolling Stones, ja klar, wird wahrscheinlich jeder kennen. Und das war, die Leute, die waren, das war eine Euphorie, war das. Und die sind auf die Bäume geklettert. Das war so ein dicker Ast, da saßen vielleicht 7, 8 Leute drauf. Der Ast brach ab, die Leute klatschten alle runter. Und das war für uns das Erlebnis. Und wir kamen nach Leipzig zurück und gleich wieder ging das los. Der Roth hieß der Kulturfunktionär auf dem Rathaus. Und ich krieg leider eine Vorladung, immer dasselbe. Und der Schlimmste war Frau Hamann. Da kann ich folgende Geschichte erzählen. Ich kam, wurde vorgeladen, ich sollte mir die Haare schneiden lassen. Das Haarproblem war ja sowieso ein ganz großes Problem. Und was habe ich gemacht? Habe ich so ein Käppchen aufgesetzt und habe die ganzen Haare schön drunter gebastelt. Und das sah wirklich, hatte ich das schön vor dem Spiegel so gemacht. Und wir unterhalten uns, ja, wir spielen das leise, Lautstärke war immer das Problem. Keine Westtitel, nicht auf Englisch singen und die Haare und das Äußere. Das waren immer so die Hauptthemen. Und naja, ich hab's jetzt so schön hingekriegt, ein bisschen quatschen kann ich ja, ich konnte auch Frau Hamann überzeugen und will gehen, da schnellt die hinter den Schreibtisch vor, schnappt meine Cabby und zerrt sie mir auf den Kopf. Naja, da musste ich zum Friseur gehen, eine Stunde später musste ich mich da vorstellen mit kurzen Haaren. Das war damals eine schlimme Sache, das war ja, oder die Haare war die Musik bloß nur der Hälfte wert. So war ja damals die Einstellung ein bisschen. Ja, aber es hat nicht lange mit den Butlers gedauert. Das war dann wieder für so ein Plenum. Das Deutschlandtreffen 1964 war vorbei. Und es wurde wieder harter angezogen. Und dann kam das berühmte Konzert der Rolling Stones in der Waldbühne. Das war Mitte Februar 1965. Und das war natürlich ein für die Hardliner, die es immer gegeben hat, gegen die auch diejenigen, die Beatmusik waren, der richtige Anlass, zu sagen, wenn das, die hatten die Waldbühne ein bisschen ramponiert, sind ein paar Stühle kaputt gegangen, sah ein bisschen unordentlich aus, die Bildzeitung hat das natürlich ganz groß gebracht, und es wurde dann das erste Mal in der jungen Welt die Bildzeitung zitiert, und dann so ein Bild aus der Bildzeitung gebracht. Das war was ganz, aber aus politischen Gründen natürlich, um zu argumentieren, und das war am 25. September 1965, und am 22. Oktober wurde ich aufs Rathaus bestellt und kriegte Spielverbot auf Lebenszeiten. Schriftlich von Herrn Roth. Er sagte, Sie können Ihre Instrumente verkaufen, Sie kommen nie wieder auf eine Bühne. Was sollte sich um? Und es hatte sich die LVZ dann folgenden Fehler erlaubt. Die haben dann einen Artikel gebracht, wie heißt er? Beat durch Krawall oder so ähnlich. Zwei Seiten lang. Und da wurden wir beschimpft, die ganzen Beatgruppen, als Gammler, als Rowdies, als Arbeitsbummler, als Kriminelle. Und also alle Miesigkeiten haben sie die auf die Bands dann übertragen. Und es war also ein richtig schmutziger Artikel. Auch dadurch sind natürlich die Jugendlichen erstmal aufmerksam geworden, dass die ganzen Gruppen verboten wurden. Und es kam also plötzlich Plakate in ganz Leipzig auf. Jugendliche, wehrt euch. Wir treffen uns auf dem Leuchnerplatz. Weg mit dem Beatverbot. Die Polizei hat keine Macht. Wir treffen uns auf dem Leuchnerplatz am Sonntag, den 31. Oktober, 10 Uhr. Es wurden dann Riesenkampagnen dagegen gemacht. In Betrieben, in Universitäten wurde gesagt, wer da hingeht, der verliert seinen Studienplatz, der darf sein Abitur nicht machen und sowas. Es waren trotzdem einige tausend Jugendliche da, ich natürlich auch. Und habe da gestanden in der Markgrafenstraße, zwischen Ratskeller und in der Hochschule für Binnenhandel. Und die Jugendlichen standen alle da, es war Sonntag früh, es war kalt, die Sonne hat geschienen, 31. Oktober. Und wir wussten eigentlich nicht richtig, was passiert. Wir haben da gestanden, ein bisschen gefroren. Normalerweise hätte sich das Ganze wieder aufgelöst. Plötzlich kam ein Polizeiauto mit so oben so Lautsprechern drauf. Bürger, das ist eine illegale Ansammlung. Verlassen Sie die Straße. Und was haben wir gemacht? Haben wir uns auf den Bürgersteig gestellt. Und da haben wir gestanden wie der Heringe. Und da hat es auch nicht genug damit. Aber ich habe gewusst, jetzt passiert irgendwas, hier ist was, irgendwas im Busch. Und bin rüber zum Ratskeller gegangen, da war ich ja Kunde, weil ich sowieso, wenn ich immer nicht vom Rathaus oben runterkam, meine Rüben geholt hatte und erst mal Bier getrunken habe. Da dachte ich, hier bist du auf der sicheren Seite, da wenn was ist, kannst du immer noch in den Ratskeller verschwinden. Ich dachte, wenn sie dich hier erwischen, dann bist du fällig. Und so war es auch, es hat nicht lange gedauert, vielleicht halb, dreiviertel elf, kam unten vom Dietrichring hier unten die Straße lang, hier bevor zum Ratskeller hoch, Markgrafenstraße Richtung Leuchnerplatz. Hier kamen Wasserwerfer mit Hundestaffeln. Und oben vom Leuchnerplatz, vom Bahnhof, vom damals kam Marxplatz, kamen Panzerspähwagen. Da sahen wir hinten die ganzen Stahlhelme und aufgepflanzte Bajonette. Und dann kamen Hundestaffeln. Und da haben sie den ganzen Kessel vom Hauptbahnhof um die ganze Innenstadt gemacht. Und alle, die in den Kesseln drin waren, die haben sie zusammengetrieben und durch die Mädlerpassage, durch Passagen gejagt mit den Hunden und so. Und dann kamen LKWs und da wurden die Leute, kriegten eine Pinsel und wie sie kamen, am Hintern gepackt, am Krachen und auf die LKWs geschmissen. Und die hatten extra in der Kästnerstraße, das hatten sie extra geräumt, das Gefängnis. Und da mussten die ganzen Jugendlichen dann in der Nacht dort verbringt. Die Zellen waren alle schon überfüllt, da mussten sie teilweise mit den Händen an der Wand über Nacht da stehen, wenn sie müde wurden oder irgendwas gemacht hatten, gesagt haben, kamen sie mit Gummiknüppel, haben noch eine Kniekehle was gekriegt, haben die erzählt, die das erlebt haben. Ich selber habe, weil ich auf der Außenseite stand, am Ratskeller, an dem Brunnen habe ich gestanden, ich habe bloß von diesem Wasserwerfer eine Ladung abgekriegt. Also es war kein Wasser, es war Brühe, entweder aus der Pleiße oder aus der Jauchengrube. Der Koch, der neben mir stand, der war gekommen, um 10 Uhr machte Ratskeller auf, der war noch ganz frisch, der hatte seinen großen weißen Hut auf und kriegte auch so einen Strahl ab, der war ganz braun, der Hut flog 2 Meter weg. Und aber es war ja noch die leichtere Variante. Die es erwischt hat, die waren böse dran, die wurden dann so teilweise, was ich jetzt erst weiß, über 200 in der Braunkohle geschickt. Zuführung, Regis Breitling, ja, sind die dann bis zu 4 Wochen so, wie sie waren, mussten die da in der Braunkohle arbeiten. Ja, da kam natürlich danach eine ganz traurige Zeit. Ich bin vom Beruf Tischler, wie Walter Ulbricht. Und habe dann keinen Job gekriegt. Überall stand, wir stellen ein und da standen noch Tischler da. Aber als Butler war man irgendwie fast wie Aussätziger zu behandelt. Ich habe dann einen Job gekriegt als Notenverkäufer am Neumarkt bei der Firma M. Oelsner, ja, als Notenverkäufer und habe dann Tickets verkauft für Thomaner, fürs Gewandhaus. Und ja, zur Messe haben wir dann immer viele große Geschäfte gemacht mit den Westleuten, die haben am Bach gekauft, wie verrückt. Das war, Gott sei Dank, das war meine Rettung, dass ich da irgendwas, man hatte ja Angst, dass man ins Arbeitshaus kommen. Da gab es ja direkt eine Arbeitspflicht. Und ich wollte natürlich auch wieder Musik machen, da bin ich in die Musikschule gegangen nach Lindenau. Und mein Lehrer am Kontrabass war Herr Köpping vom Gewandhaus. Und ich habe dann ganz gute Fortschritte gemacht und ich sagte, ich möchte gerne wieder mal spielen. Da sagte er, ja, ich kann dir irgendwie helfen. Du kannst in Lindenau in der Kirche da mitspielen. Und ich bin da hingegangen, habe die Noten geholt, war eine Kreuzfuhre vom Bach. Es waren gerade 2 Seiten, also Doppelseite. Und habe zu Hause schön geübt und gehe dann Sonntag früh in die Kirche. Und naja, es war alles sehr ruhig und ich habe ganz leise gesprochen. Nicht wie beim Rock'n'Roll mit Bier und Weibern und so, nicht. Es war alles kirchenmäßig. Und Ja, der Kantor kam rein, machte 1, 2, 3, 4 und ich habe zehn Spiele. Ich war genau auf der Hälfte, da waren die fertig. Ich wusste doch nicht, dass die, das hat mir doch niemand gesagt gehabt, dass die in der Kirche das doppelte Tempo spielen. Und er zählt 1, 2, 3, 4, spielen. Ja, gefühlt war es ja angenehm, dass es langsam war, weil ich nicht richtig konnte, das Stück. Aber die haben sich auch nicht wieder gemeldet. Also mein Auftritt in der Kirche, das war auch nicht das Richtige. Ja, dann hörte ich, dass in der Karl-Marx-Universität wird ein Singen-Club gegründet. Und da bin ich da hingegangen und habe gesagt, hier, ich habe eine Band und ja, der Leiter stellte sich vor, Hartmut König, und der Texter von der angehenden Singegruppe war Kurt Demmler. Und da habe ich mein Anliegen vorgetragen, er kannte die Butlers, er kannte Remft, Hartmut König, und sagte, ja, da muss ich erst meinen Parteisekretär, meinen FDP-Sekretär fragen und kommt doch nächste Woche mal wieder. Und ich habe nächste Woche wieder angefragt, ja, ihr könnt als Begleitgruppe da auftreten. Ja, aber der Gitarrist von Butler sagte, nee, Singer-Club mache ich nicht mit. Und da muss man also einen neuen suchen. Unser Schlagzeuger, Fetz, hieß er damals, der machte auch nicht mit. Da haben wir dann Birkholz am Schlagzeug gehabt. Und ja, dann sagte Birkholz, ja, ich kenne einen ganz jungen Gitarristen, der ist gut. Ich bin hingegangen, können wir aber nicht hochgehen, die Eltern sind ganz komisch. Dann haben wir geklingelt und ja, ich komme runter. Da hat er unten auf der Parkbank uns vorgespielt, Johnny B. Goode von Chuck Berry und Monday Monday von Papas und Mamas. Ich dachte, Mensch, der Junge ist gut. Also, da sagst du, wie heißt denn du? Das ist Peter Gläser, ich heiße Cäsar. Da sind wir, also ist ein Weggefährte dann über den Single-Club, kann man so sagen, zu der Remf-Kombo gestoßen. Wir haben auch verschiedene Auftritte gemacht mit diesem Single-Club. Und da fragte dann der Kulturhausleiter, ob wir nicht anschließend zum Tanz mal spielen könnten. Naja, dann haben wir gesagt, klar, dann können wir auch mal zum Tanz spielen. Und dann fragt er dann nach, wenn das so gut angekommen ist, dann sag mal, könnt ihr nicht mal ohne den Single-Club kommen? Ja. Und ja, ich sage, na klar, wie heißt ihr denn? Ja, ich könnte nicht sagen, Remf-Comedy waren ja verboten, Butlers auch nicht. Also unser Pianist hieß damals Ulf Willi. Dann habe ich gesagt, Ulf Willi Quintett. Ja, da haben wir dann längere Zeit als Ulf Willi Quintett so halb illegal, legal gespielt. Und, aber es wurde dann wieder etwas liberaler, 68. Es war so, dass die Westsender immer stärker wurden. Es gab den Beat Club, die Leute haben Westfernsehen geguckt, die haben Westsender gehört, die haben RIAS gekriegt dann mittlerweile, also Nachrichten, die haben es immer gestört. Und die haben EFN gekriegt, also es war so, die DDR-Sender hatten es immer schwerer bei der Jugend, irgendwie anzukommen. Und da sollte so eine eigene Jugendbewegung, Jugendtanzmusik entstehen. Aber wir waren natürlich völlig drin im Underground. Wir waren die Underground-Band vielleicht sogar. Wir haben in Mülsen gespielt, wir haben in Gaschwitz gespielt, wir haben in Rücknitz gespielt. Also nie in den großen Städten, sondern immer auf diesen Blues-Schuppen. Und da kamen die Leute mit Rucksäcken und wir, Peace, Power, the People. Und das war dann eigentlich eine ganz tolle Zeit. Da war Hans-Jürgen Bayer noch dabei, da haben wir noch Set Me Free gemacht. Er hat das auf den Bühnenrand gekniet. Da haben wir gesagt, Klaus, ist jemand da? Ich hatte so einen Blick dafür, wenn Funktionäre da sind. Und dann sagt er, ich sage, nee, darf ich? Ja. Da ging er vor am Bühnenrand und dann kommt die Stelle, I need my freedom. Und dann kniete er nieder und machte so einen Amen da ins Publikum rein und hielt dann so die Hand vors Gesicht. Und die Mädels und die weinten und sagte Hans-Jürgen, wenn wir unter der Bühne kamen, sagt er, ja, ich lasse immer eine kleine Spalte, da kann ich gucken, ob die Mädels unten weinen, da bin ich mal ganz glücklich. Und da kam der Kurt Demmler und sagte, die DDR wollen jetzt ein eigenes Jugendprogramm machen. Und habt ihr nicht ein Lied, es müssen deutsch sein. Ja, da hat Cäsar gesagt, ich habe gerade was. Kurt Demmler ging nach Hause und hat sich dann gesagt, er kam dann 2 Tage später und brachte ein Lied mit. ja, in diesem Jahr, das war 72, kam eigentlich Erfolg auf Erfolg. Wir machten dann den Wandersmann, Kinderspinnig, der Sandmann, Apfeltraum, Gänselieschen. Also es nahm also kein, Hitparaden waren so, dass die Leute schon geschrieben haben, gibt es denn bloß noch zwei Gruppen in der DDR? Die andere möchte ich jetzt nicht unbedingt nennen. Und es war so, einmal waren die auf dem ersten Platz, wir auf dem zweiten, und die auf dem ersten, wir auf dem zweiten, und es war ja umgedreht, also es ging immer hin und her. Und das ist eigentlich bis heute geblieben, dass diese Spaltung durch die ganze Republik geht. Da fällt mir jetzt, da ich gerade den alten Wolga hier gesehen habe, eine Geschichte dazu ein. Wir haben ja damals auch Grubis gehabt. Und die, hoffentlich ist keiner da jetzt, wenn ich die Geschichte erzähle, dass das vielleicht ein bisschen peinlich wird. Yvonne oder so, weiß jemand hier? Karin? Also, wenn die uns hinter, die sind uns hinterhergefahren, Beatles schon tot, die kann nicht mehr kommen. Und, die hatten meistens kein Geld, oder beziehungsweise, die Bahnfahrt war ja billig, heute noch weniger. Und manchmal die Zugverbindung und so, und da haben wir die dann mitgenommen in diesen Kofferraum von diesem Wolga. Da haben wir die Verstärker, die hatten wir immer hinten im Kofferraum drinnen, die haben wir dann unter die Füße gestellt, da hatten wir die Knie fast unter dem Kinn gehabt, und die Mädels haben wir da hinten in den Kofferraum reingelegt, wie die Sardinen in die Büchse. Manchmal ist auch ein Musiker mit hinten gefahren, aber das Problem war natürlich dann noch nicht ganz geklärt, weil wenn man dann irgendwie in ein Kulturhaus ankam, musste man irgendeine Ecke finden mit den Hängern und so, wo die aussteigen konnten, weil es durfte ja keiner sehen, was wir da gemacht haben. Das muss ich einfach die Weltfestspiele nochmal erwähnen. Das war natürlich für uns wieder ein Hoffnungsschimmer. Ulbricht war weg von der Täte und der Gröninger kam ran. Man dachte, jetzt hat er diesen Satz noch gesagt, wer auf dem Boden des Sozialismus steht, für den gibt es in der Kunst keine Tabus. Das haben wir ein bisschen sehr wörtlich genommen. Und außerdem gab es auch schon kritische Stimmen. Es war ja so in der DDR, alles was in DDR-Medien aufgetreten ist, war für viele schon suspekt, was ich verstehen kann. Und jetzt plötzlich tritt die Rempf-Kombo, was ihre Underground-Idole waren, mit plötzlich Ketten werden knapper und brechen sowieso, wie Junge, Rhabarber, wie trocknendes Stroh. Aber da kommt die kritische Zeile, an der Hand des Riesen, der tausend Nasen hat, der braucht nur zu niesen und wendet das Blatt. Waren wir zur Abnahme in Berlin und wie meinten ihr das? Und, wen meinten ihr damit, der braucht nur zu niesen? Na, wenn man dann Text gemacht hatte, dort die Sowjetunion. Na, damit konnten sie nicht mal viel sagen. Aber die, Gott sei Dank gab es in der Kommission noch ein bisschen intelligente Leute. Das sollte ja vorkommen. Und die haben das natürlich durchschaut. Aber die waren natürlich auch froh, dass mal ein bisschen was anderes reinkam. Aber das hat das Publikum noch lange nicht so empfunden. Und dann kam noch dieser Schieleputsch im September 1975, 73. Wo die gefragt wurde, ich sage mit Allende im CIA, und was war ja keine schöne Cyprus-Sache, was die Amis da gemacht haben. Und ja, bin ich heute noch überzeugt, dass das Lied gut war. Aber da sagten die Leute zu uns, ja, was macht denn ihr? Ihr macht nur hier Bonzenmusik. Natürlich, wenn man jetzt bloß für das, was gerade erlaubt wird, im DDR-Fernsehen, das andere wird uns gestrichen, da kriegt das den Eindruck, als wenn man nur für die eine Seite was macht, also für die sogenannte sozialistische. Im Westen konntest du kritisieren, was du wolltest, was wir auch getan haben und als Überzeugung getan haben. Ja, und da ging dann in der Band die Diskussion los, ja, wenn wir jetzt Themen aufgreifen, die den Kapitalismus, die Ausbeutung, die Unterdrückung angreifen, bei uns ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Warum machen wir nicht Themen, wo sie uns einfach sagen, das dürft ihr nicht machen? Da gab es die Fraktion, kann man nennen, mein Freund Gerolf Pannach und Christian Kuhnert und Monster, die waren also für die ganz harte Linie. Und der Rest der Band war also, machen wir doch immer mit den Kompromissen weiter. Wir kriegen das ja schon, wir brauchen ja das Publikum, die Publikum braucht uns. Es war ja eine Wechselwirkung, wir waren ja innerhalb dieser begrenzten Möglichkeiten immer noch eine sehr Band, die fast bis an die Grenze des Möglichen ging. Und ich musste immer nach Berlin fahren, musste mir dort mein Fett holen, da kam ich wieder zur Band zurück, richtete da mein Fett, also ich kam mir vor ein bisschen wie Unteroffizier. Aber die Situation rieb sich also so nach und nach immer höher. dann haben sie uns nach wir kriegten also immer schwieriger Auftrittsmöglichkeiten und wir wurden so weit reglementiert, da haben wir einmal, ich kann mich erinnern, in Parchim am See gespielt und lauter Jugendliche war rappelvoll und die klatschten so wie die Heimischen. Wir spielten uns da oben den Arsch weg und die klatschten, kamen ein paar Mädels und holten Autogramm und haben wir gefragt, ja, wieso klatscht ihr, warum geht ihr nicht ein bisschen aus euch raus und sowas. Ja, wir haben die Karten von der FDJ-Leitung gekriegt und mit der Bemerkung, es könnten staatsfeindliche Äußerungen von der Bühne kommen, die dürfen sie nicht keine Applaus-Sachen von sich geben. Also wurde um uns ein Art richtiger Kampf getrieben. Und als es dann brenzlig wurde, kurz vor unserem Verbot 1975, hatten wir uns dann nach Polen geschickt, weil sie unsere Texte ja nicht verstanden haben. Und das ganze Problem war eigentlich, dass wir Themen aufgegriffen haben wie Glaubensfragen. Es geht also um die Wehrdienstverweigerung in der DDR, die wir überhaupt nicht angreifen durften, und die Mauerfrage. Ja, und dann kam die Zeit, wo es immer enger wurde. Wir kamen aus Polen zurück und das war sowieso dann kurz vor unserem Verbot. Und wir spielten dann nochmal in Zeitz, wo wir dann schon angekündigt hatten, dass mit der Renf-Kombo, das natürlich wahrscheinlich nun bald das einer der letzten Auftritte ist. Wir haben das schon gespürt. Und es ging eigentlich, was ich mal aus meinen Stasi-Akten erfahren habe, in der Obrigkeit zwischen Kulturministerium, Kurt Hager hat das bearbeitet, Erich Honecker, muss ich mal vorstellen, Staatspräsident oder was war Parteivorsitzender, beschäftigt sich mit der publischen Rockgruppe aus Leipzig. Und es ging darum, wie kriegen wir die von der Bühne, ohne dass das, was beim Butlers 1965 passiert ist, dass sich das wiederholt. Und das war das ganze Problem. Und da haben wir dann, wie gesagt, in Zeitz gespielt, die haben uns dann beschwert, haben dann unsere Sprüche dann zitiert und wurden dann früh ins Arthur Nagel bestellt hier in Leipzig zum Vorspielen. Das war schon eine ganz merkwürdige Sache. Da erstmal war es früh, dann waren wir noch gar nicht dran, weil man jährlich eine Einstufung machen musste. Und ich wusste, an diesem Vormittag passiert was. Wir kamen dahin früh um 10 und das ganze Haus war abgesperrt mit Polizei. Überall, keiner durfte näher als 100 Meter an eine andere Straßenseite. Wir sind da rein und haben unsere Instrumente aufgebaut. Oben war der Rang, da war ab und zu mal, sagen wir, eine Schulter durchgucken, wo sie nicht ganz sich verbergen konnten. Aber wir waren voll unter Beobachtung. Und da kam die Kommission herein, wo wir vorspielen sollten, unsere Lieder. Und ich hatte aus dem Intershop so einen kleinen Kassettenrekorder. Und da war ein Mikrofon drin. Und ich ahnte, dass irgendwas an diesem Tag passiert. Und gehe hinter meinen Bass und schiebe mir, wer mich live kennt, ich trage meinen Bassriemen so unten durch den Hintern durch. So. Und da hat ich den Kassettenrekorder hinter die Bassgitarre schieben, konnte er unten nicht rausfallen, weil der Riemen unten zwischen Kimmer und Korn durchging. Und bin an diesen Tisch gegangen. Und das ist ja nun fast, ich weiß nicht, kennt ihr das alle? Dieses Band, dieses Verbotsband, was ich da heimlich mitgeschnitten habe.
Ich möchte Ihnen in unserer Kommission mitteilen, dass wir nicht der Auffassung sind, dass dieses Vorspiel heute stattfindet, und zwar aus folgenden Gründen. Die Texte, die Sie mir übergeben haben, haben mit der sozialistischen Wirklichkeit keine Übereinstimmung. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir heute das Vorspiel uns nicht anhören, und zwar aus folgendem Grund. Weil die Texte mit unserer sozialistischen Wirklichkeit nicht das Gericht zu tun haben. Weil in den Texten darüber hinaus die Arbeiterklasse verletzt wird und die Staats- und Schutzorgane diffamiert werden. Sie werden das verstehen, dass wir nicht gewillt sind, uns das auch noch musikalisch untermalen zu lassen, was sie uns textlich vorgelegt haben. Und wir sind der Auffassung, dass damit die Gruppe REM als nicht mehr existent anzusehen ist, mit diesen Texten, die sie uns hier vorgelegt haben. Das ist alles, was ich Ihnen zu sagen habe. Die Kommission hat beraten und ist zu dieser Entscheidung gekommen.
Das bedeutet nicht, dass sie verboten werden müssen.
Ich habe Ihnen nicht gesagt, dass sie verboten sind. Ich habe Ihnen gesagt, dass sie für uns aufgrund dieser Tatsache nicht mehr existieren.
Was sind wir ja da?
Das kommt noch.
Und das war nun wieder dieser Fall in dieses Loch. Es war ja nicht so, dass wir nun die Helden waren, sondern die Anrufe, dass eine große Solidarität entstanden wäre. Sondern es war ja so, die Anrufe, die ich von Musikern kriegte, ihr habt doch hier so einen Haufen Termine frei. Können wir da nicht ein paar Konzerte übernehmen? Das war die Reaktion der anderen Musiker. Und wir wussten überhaupt nicht, was wir machen sollten. Und haben uns dann an Robert Havemann gewendet. Und sind wir dann hochgefahren. Vielleicht wisst ihr noch, wer Robert Havemann ist. Das war ein Bürgerrechtler, eine Universität an der Humboldt-Uni. Und dann, weil er so kritisch war, kritisch heißt ja nicht, dass man gegen was ist, sondern dass man was verändern will, was wir auch wollten. Und da dachten wir, das ist der Mann, der uns vielleicht helfen kann. Denn wir wollten ja irgendeinen Sozialismus, der besser wird, der menschlicher wird. Wir wollten ja nicht diesen Kapitalismus, der jetzt hier ist. Und er sagte, gibt's nur eins, ihr könnt euch nur an Erich Honecker persönlich wenden. Oh, also sind wir nach Leipzig gefahren und haben einen Brief geschrieben. Und sind wieder zu Robert Habermann gefahren und haben den Brief also ihm gezeigt. Er hat gesagt, ja, außer dass man Honecker mit einem N schreibt, ist der Brief okay. Aber ich würde euch raten, gebt den persönlich ab. Wir sitzen also bei Robert und haben dann dort geschlafen. Er trank gerne Martell, das war dort was ganz Besonderes, französischer Cognac. Und wir haben dann ein Fläschchen und noch ein Fläschchen getrunken und sind dann früh ins ZK der SED gefahren. Wir waren noch nie dort, noch so eine Fahne dran. Nicht die rote, sondern die Cognac-Fahne aus Frankreich. Und ja, die waren erst mal, wie wir reinkamen, ich hatte damals so einen Fellmantel an, da hat man damals so richtig schicke lange Bärte, das habe ich mir dann bloß abgeschnitten, weil ich nachts bald erstickt wäre, weil das ja um den Hals gewickelt hat, also so war der schon so lang. Und kam da also rein und sah diesen Menschen, erst mal dieses große Foyer und ging zu diesem Glaskasten, wo dieser Mensch drinnen saß, der hatte so einen Pförtner und er guckte uns an und sagte, was wünschen Sie bitte? Naja, wir möchten einen Brief abgeben. So, an Herrn Honecker persönlich. Das war völlig perplex. Den können Sie hier abgeben. Nein, wir möchten ihn persönlich abgeben. Er hat seinen Kranigelstall zugemacht, telefoniert da drinnen. Ich muss mir vorstellen, wir hatten ja Angst, einerseits, andererseits waren auch die Helden. Das war ja so ein Zwieting. Was machen sie denn mit uns? Wie gehen sie mit uns um? Und da waren wir noch halb besoffen. Und es war eine komische Situation auch für uns. Aber für die noch viel schlimmer. Denn die ganzen Büros, da sah man immer mal so eine Tür aufgehen, da guckte so ein Kopf raus. Also die müssen dann, 20 Minuten hat er gebraucht, bis er wiederkam. Die kamen untereinander, wir hatten nicht gedacht, was machen wir nun mit diesen Typen da unten? Die stinken, die haben lange Bärte und wollen ihren Obergure sprechen. Völlig ungewöhnlich. Und Der Kramer sagte, haben Sie heute schon mal Zeitung gelesen, aus Neudeutschland gelesen? Nö. Der Vorsitzende des Staatsrates, und die ganzen Titel alle aufgezählt, das konnte der, also FF, bis er bei Genossen Erich Honecker war, ist zum Staatsratsbesuch in der sozialistischen Tschechoslowakei. Naja, da haben wir unseren Brief abgegeben und wirklich nach ca. 14 Tagen kam ein Brief von Sozialistischer Einheitspartei Deutschlands, Genosse Erich Honecker, an Klaus Rempf-Kombo, an das, nein, das ging's los, an das Kollektiv Rempft. Und da stand drin, dass wir, dass er das alles prüfen will. Ja, wir hatten damals schon aufgrund von Havemanns Vermittlungen mit ZDF, Dirk Sager, Kontakt aufgenommen, mit dem Spiegel. Und das war alles schon gemacht, weil wir dachten, ja, das ist vorbei für uns. Und plötzlich kommt der Brief von Honecker. Ich sofort nach Berlin gefahren, zu der, damals gab es ein Büro von diesen beiden Institutionen. Und ich sagte, ihr könnt das nicht senden. Das ist, die haben gesagt, der Spiegel, was sollte auf der Titelseite vom Spiegel drauf sein? Das ist alles schön im Druck. Und ich sage, das geht nicht. Der hat selber, wenn der selber schreibt, da haben wir noch eine Hoffnung. Und haben die alles gestoppt, wurde das alles gebremst. Aber es war vergeblich. Und zwar, weil die haben sich nach unten hin erkundigt bei der Stasi. Und da war mein erster Leumund, dass ich ein ruhiger, bescheidener Mensch bin. Und aber das können wir doch nicht schicken, weil Leipzig war ja gegen uns. Also war der zweite Bericht von der Bezirksbehörde, das ist diese, das andere war von Wohnbezirk. Da war das schon, da war ich unzuverlässig, da war ich, hat meine Wohnung nicht abgeschlossen, meine Hänger nicht verschnürt richtig, hat die Instrumente unten auf dem Hof stehen lassen. Und bei Honecker kam dann oben an, er ist politisch und moralisch verkommen. Und so ging es bei allen eigentlich durch, dass die, also durch die Filter nach oben, praktisch dazu völlig bösen, also antisozialistischen Menschen gemacht wurden. So kam also im Januar 1976 der endgültige Brief von Honecker, dass die Rempf-Kombo nicht wieder auftreten darf. Ich habe dann an Honecker nochmal geschrieben, habe gesagt, dass ich die Kulturpolitik der DDR nicht mehr mittragen kann, da ich jetzt dreimal verboten worden bin, immer meine berufliche Existenz zerstört wurde und dass ich die DDR verlassen will. Das ging also ganz schnell, das ging dann, gab es dann, was ich hinterher erst erfahren habe, richtige Anweisungen an die Behörden, dass innerhalb von 4 Wochen musste ich dann die DDR verlassen. Da kriegte ich dann eine Auflage, bis zum 31. Mai 1976 habe ich die DDR zu verlassen. Und dann geht das Drama im Westen los. Dann komme ich da an und sehe das erste Mal am Bahnhof Zoo, mit der S-Bahn bin ich rübergefahren, das erste Mal Penner, was es heute im Osten auch schon gibt. Das bringt da das System mit sich, da, wo sie dann ihre Pisse gelegen haben, besoffen. Das kann ich als unbescholtener DDR-Bürger überhaupt nicht. Ich war völlig von dem Westen, was man sich so vorgestellt hatte, hat man doch eine Illusion gehabt, den Westen. Das war Kolkata, das war Peter Stuyvesant, das war irgendwie die Glanzseite des Westens. Und Gott sei Dank habe ich dann das Glück gehabt, dass ein Redakteur vom RIAS, der Olaf Leitner, ein unheimlicher Rempf-Fan war, der war auch öfters in Ost-Berlin, hat uns da gehört, auch er fand die Musik, hat uns als beste Rockband Deutschlands bezeichnet. Und da habe ich dann als Redakteur beim RIAS gearbeitet, für Musik, Rockmusik, Blues, Deutschrock. Und das ging dann mehrere Jahre, bis meine Frau Angelika, die auch eine Halbgriechin war, irgendwann sagte, ich bin schwanger, was ist nichts Schlimmes. Und 1981 kam unser Sohn Benjamin zur Welt. Und da habe ich angefangen als Tonmeister und Inspizient am Renaissance-Theater. Tja, und dann kam die Wende. Also diese, was ihr alle auch erlebt habt, aber ich hatte nur erfahren, ich wusste ja gar nicht, dass die Rempf-Kombo so noch berühmt waren. Wir waren ja hier, dass wir ja illegal noch gehandelt wurden, unsere Platten bis zu 200 Mark hier verkauft wurden. Das wusste ich ja alles nicht, weil ich in West-Berlin gehangen habe. Und ja, weil ich das hörte, dachte ich mir, das geht doch noch einmal, vielleicht machen wir doch noch mal was zusammen. Da haben wir uns getroffen, im Haus der jungen Talente. Die ganze alte Band, Gerolf Panner hat damals noch gelebt. Und erstmal waren alle euphorisch, gedrückt und so lange nicht gesehen. Ach Mensch, bist du alt geworden? Und ja, und dann ging die Diskussion los. Und vielleicht nach einer Stunde ging die Streitereien los. Bürger ging hier auf Jochen Hohl los. Ihr mit euren Karussell. Ihr habt ja die Rose und Besinnung nachgespielt. Und nicht mal erwähnt, dass es von uns ist, unser Herzensblut. Und es wurde eben immer heftiger, da hob dann schon den Tisch an. Und Jochen Hohl war wirklich der Unschuldigste an der Geschichte. Der konnte da wirklich nicht davor. Jedenfalls kriegten wir dann erstmal kein Bier mehr. Und naja, es ging auch, die Diskussion haben nicht abgebrochen. Und da kriegt man Hausverbot. Und musste man gehen. Jetzt sehe ich die Friedrichstraße runter. Ich musste ja als Wessi dann noch mit meinem Ausweis da und Visum brauchte ich ja noch. Die Ossis konnten schon so fahren. War ganz anders. Und hatte ich auch noch Ostgeld. Ich musste auch die 35 Mark umtauschen. Und da bin ich in so eine Kneipe reingegangen, an der Torstraße, und bin da rein und dachte, trinkst du noch ein Bier? Und hörte immer, da waren junge Leute am Tisch und die ging immer Rempf, komm und so. Und ich muss irgendwie unterhalten. Ich sage, ich kenne Rempf, oh, hat überhaupt keinen imponiert. Ich sage, ich habe bei Rempf gespielt. So, ich sage, ich bin Rempf. Da stand so ein Typ auf und packte mich hier am Revier und sagte, wenn du noch einmal sagst, du bist Rempf, da hau ich dir eins vor die Schnauze. Da dachte ich, die Sache mit dem Osten, die ist erledigt. Das wird ja nicht mehr. Aber es hat sich trotzdem noch ergeben, dass wir dann mit verschiedenen Besetzungen, jetzt zur Zeit ist es wieder mal so, dass wir mit Cäsar und Monster zusammenspielen und dann auch die Streitereien hören, wie gesagt, nicht auf. Das geht immer rundherum, mal der mit dem, mal der mit dem. Und da spielt man die Clique zusammen, mal die Clique zusammen. Aber es ist trotzdem eine geile Band. Und noch ein Zitat aus diesem Haus, was hier entstanden ist. Ich habe also eine, wie gesagt, die Stasi-Akte, die über 2000 Seiten geht. Und da heißt meine Aktabteilung 20, wie das üblich ist, der Wander. Das ist mein Spitzname, Deckname. Und dann steht aufzubewahren bis. Und da steht kein Datum, sondern geschichtlich wertvoll.
Klaus Renft, ein Leben mit dem Rock'n'Roll. Mitschnitt einer öffentlichen Lesung vom 23. April 2005 in der Birtler-Behörde Außenstelle Leipzig. Bearbeitung Bodo Strecke. Redaktion und Regie Matthias Thalheim. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2005. Die soeben gehörte Sendung ist als CD im Handel erhältlich. Und noch ein Hinweis, die ursprünglich für den heutigen Diskurs vorgesehene Sendung Hannah Arendt und Martin Heidegger, Geschichte einer Liebe, wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
Figaro am Abend.
Willkommen zu dieser späten Konzertstunde mit Weltmusik, sagt Grit Friedrich. Das TFF 2006 mit dem Länderschwerpunkt Frankreich, dem Magic Pipes Konzert.